Annie Télé, Annie Roma, salut, Yamo.
Bonjour à tous.
Rojbash.
Wakte shoma bakhair.
Botani, kunjani.
Shalom.
Salam alaikum, marhaban.
Wir sind Our Voices.
Our Voice.
Our Voice.
Our Voices.
Our Voices Podcast.
Herzlich willkommen zur 8. Episode von Our Voices, dem interkulturellen Podcast aus Osnabrück. Wir sind Mohammed Al-Kure und
Ula Kazim.
Und in dieser Episode möchten wir erklären, wie schwer und kompliziert es ist, als Syrerin oder Syrer legal nach Deutschland einzureisen. Über die notwendigen Voraussetzungen und unseren steinigen Weg möchten wir heute erzählen. Jede Person, die ein Visum für die Reise nach Deutschland erhalten möchte, muss einen Termin bei der deutschen Botschaft vereinbaren. Da es aber in Syrien wegen des Krieges keine gibt, muss man zu einer deutschen Botschaft in ein Nachbarland fahren. Dort muss man verschiedene Papiere vorlegen, wie zum Beispiel den Ausweis, einen Reisepass, in meinem Fall die Zulassung für die Universität in Deutschland und auch einen Nachweis über die Finanzierung eines Sperrkontos. Die größte Herausforderung ist aber das Zertifikat für B1 Sprachkenntnisse und auch die finanziellen Nachweise sind eine große Hürde. Dazu aber später mehr. Um ein B1-Zertifikat zu erhalten, das auch in Deutschland anerkannt wird, muss man eine entsprechende Prüfung beim TELG, USD oder Goethe-Institut ablegen, die es in Syrien aber leider nicht gibt. Das B1-Niveau ist die Voraussetzung, um nach Deutschland einreisen zu können. Außerdem akzeptieren einige deutsche Universitäten keine Bewerbungen ohne das erforderliche Sprachzertifikat. Eine Zulassung von der Universität wird aber ebenfalls für die Einreise benötigt. Das Erlernen einer Fremdsprache in Syrien gestaltet sich allerdings als schwierig. Es fehlen nämlich deutsche Muttersprachler und Sprachpartner vor Ort. Zudem ist es in meiner Heimat schwierig, Online-Unterricht zu bekommen, da es kein Online-Banking in Syrien gibt und es somit nicht möglich ist, für Online-Unterricht zu bezahlen. Eine weitere Schwierigkeit ist die Sprachprüfung selbst. Ich habe ja gesagt, dass wir kein Institut in Syrien haben, an dem wir die Prüfung ablegen können. Also müsste ich in ein anderes Land reisen, um ein Zertifikat zu erhalten. Dadurch entstehen wieder viele Probleme und man muss viel Geld für das Visum und die Hotelkosten bezahlen. Ich persönlich habe 2 Prüfungen an unterschiedlichen Instituten gebucht. Eine Prüfung besteht aus 4 Teilen: Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben. Wenn man bei einem Institut in einem Teil durchfällt, kann dieser vor einem anderen Institut abgedeckt werden. Hat man zum Beispiel beim Goethe-Institut die Prüfungen im Lesen und Schreiben bestanden und im OSD-Institut im Hören und Sprechen sind insgesamt alle Bereiche bestanden und man bekommt das Zertifikat. Wenn man in einem Bereich überhaupt nicht erfolgreich ist, kann man diesen einen Teil wiederholen, um das Zertifikat zu erhalten. Das Problem dabei ist nur, dass es leider nicht sofort geht. Man muss zunächst das Ergebnis abwarten und das kann etwa einen Monat dauern. Erst danach kann man sich wieder neu anmelden. Das kostet wieder viel Zeit und Geld, da man erneut ein Visum braucht und wieder Hotelkosten zu tragen hat. Die zweite große Herausforderung ist die Finanzierung, die für die Ausreise nach Deutschland notwendig ist. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Einzahlung von 11.300 Euro auf ein deutsches Sperrkonto, das dann für ein Jahr eingefroren wird und für diesen Zeitraum den Lebensunterhalt in Deutschland deckt. Dieses gesperrte Bankkonto dient als eine Absicherung für den deutschen Staat. Die zweite Möglichkeit wäre eine Verpflichtungserklärung. Dabei verpflichtet sich jemand in Deutschland, der arbeitet, dazu, die finanzielle Verantwortung für die Person, die nach Deutschland einreisen möchte, zu übernehmen. Aber es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der sich dazu bereit erklärt. In der Regel zahlt man also die 11.300 Euro auf das Sperrkonto ein. Von diesem Konto erhält man dann nach Ankunft in Deutschland monatliche Zahlungen, um die Miete sowie die täglichen Lebenshaltungskosten zu decken. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es zuvor allerdings noch viele Hürden zu meistern. Wegen des Krieges gibt es in Syrien nämlich keine Bank, die Geld nach Deutschland überweisen kann. Also benötigt man einen Freund oder Verwalter in einem anderen Land, in der Regel direkt in Deutschland, welcher für dich die 11.000 Euro auf ein deutsches Konto überweist. Die Transaktion funktioniert folgendermaßen. Jemand, der von Syrien nach Deutschland einreisen möchte, gibt Geld an eine andere Person in Syrien, die mit jemandem in Deutschland familiär oder freundschaftlich verbunden ist. Dann überweist die Person in Deutschland denselben Betrag auf das Sperrkonto in Deutschland, das zuvor online eingerichtet würde. In der Regel läuft es genau in dieser Reihenfolge. Der in Deutschland lebende Syrer überweist erst dann das Geld auf das Sperrkonto in Deutschland, nachdem seine Angehörigen in Syrien das Geld von demjenigen erhalten haben, der nach Deutschland einreisen möchte. Man muss der Person in Deutschland also vertrauen, dass sie das Geld wirklich auf das Sperrkonto überweist. Worauf man übrigens immer achten muss. In Syrien ist es streng verboten, Geld in Dollar oder Euro zu verwenden. Man kann große Probleme bekommen, wenn man ausländische Währungen benutzt. Eine weitere bürokratische Schwierigkeit. Wenn man in Deutschland Geld auf ein Sperrkonto überweisen möchte, muss man zunächst nachweisen, woher das Geld stammt. Aufgrund des Krieges in unserem Land wurde Syrien nämlich auf die Liste der Länder gesetzt, die als anfällig für Geldwäsche gelten. Es besteht demnach eine Gefahr, dass das Geld für das Sperrkonto gestohlen sein könnte. Deshalb fordert die Bank, an die man überweisen möchte, einen Nachweis über die Herkunft des Gelds. Dies sind normalerweise Dokumente, die belegen, dass die Person einer Tätigkeit nachgeht, die ausreichende Einnahmen gewährleistet. Alternativ kann man auch einen Nachweis vorlegen, dass man zum Beispiel ein Haus oder Auto verkauft hat und das Geld der Erlös daraus ist. Hat man keine Belege dieser Art, wird die Annahme des Gelds verweigert, da es möglicherweise gestohlen sein konnte. Wenn diese Prozesse erfolgreich abgeschlossen würde, kann man nach Ankunft in Deutschland ein reguläres Bankkonto eröffnen und monatliche Zahlungen von dem Sperrkonto für den Lebensunterhalt erhalten. Wir sprechen später über die Probleme, die entstehen können, wenn das Sperrkonto nach einem Jahr leer ist. Würden alle Hürden gemeistert und hat man sämtliche Dokumente zusammen, bekommt man sein Visum und kann nach Deutschland fliegen. Dafür muss man entweder in den Libanon oder nach Jordanien fahren, da es aus Syrien keine Flüge nach Deutschland gibt. Endlich in Deutschland angekommen, bleibt es zunächst schwierig und kompliziert. Ulla wird gleich noch mehr darüber erzählen. Man muss schnell die Sprache lernen und dafür jeden Tag zur Sprachschule gehen. Danach geht das Lernen zu Hause weiter. Wenn man intensiv lernt, dauert es mindestens ein Jahr, bis man die deutsche Sprache auf einem Niveau spricht, mit dem man in Deutschland gut zurechtkommt und auch arbeiten kann. Allerdings haben viele Eingewanderte aus Syrien nach einem Jahr noch keine Arbeitserlaubnis erhalten. Um den Aufenthalt zu verlängern, verlangt die Ausländerbehörde nach einem Jahr ein neues Sperrkonto. Wenn man das Geld dafür nicht hat und nicht zurück nach Syrien möchte, bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Asylantrag zu stellen. Das hat aber einige Negativkonsequenzen. Es kann nämlich 6 bis 12 Monate dauern, bis man von Gericht eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. In dieser Zeit darf man weder studieren noch arbeiten. Man kann einfach nur warten und das Leben steht still. Außerdem kann es passieren, dass man für diese Zeit in ein Heim für Geflüchtete ziehen muss. Ihr seht also, dass es extrem kompliziert ist, legal von Syrien nach Deutschland einzureisen. Und es ist völlig unmöglich, wenn man kein Geld für das Sperrkonto, die Sprachkurs und die vielen weiteren Kosten hat, die dabei entstehen. Also müssen viele den illegalen Weg gehen, sich in die Hände von Schleusern begeben und eine lebensgefährliche Reise antreten.
Meine Reise nach Deutschland war meine allererste Flugreise. Es war ein erstaunliches Gefühl, sich in der Luft zu befinden und sich für eine kurze Zeit von der Erde entfernt zu fühlen. Die Reise dauerte insgesamt etwa 36 Stunden, obwohl die Flugzeit eigentlich nur etwa 5 Stunden beträgt. Das war dem Krieg in Syrien geschuldet. Man musste zuerst in den Libanon nach Beirut reisen und von dort aus konnte man nach Deutschland fliegen. Die Situation an der Grenze zum Libanon war schwierig und besonders für Syrerinnen und Syrer waren die Kontrollen sehr intensiv. Daher sind wir extra einen Tag vor dem Abflug abgereist, um unerwartete Probleme mit einzukalkulieren. Als ich in Deutschland am Frankfurter Flughafen ankam, wollte ich direkt weiter nach Osnabrück reisen, weil ich dort Familie habe. Ich hätte fast den falschen Zug genommen, wenn ich nicht eine freundliche deutsche Familie gefragt hätte. Gott sei Dank. Wie üblich bei den Deutschen war sie sehr hilfsbereit. Sie sagte mir, dass ich nicht mit diesem Zug fahren sollte, da er nicht der richtige sei. Das Problem bei meinem Zug war nicht nur die Verspätung, die er hatte, sondern auch die Änderung des Bahngleises. Das hat mich verwirrt und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte meinen Bruder anrufen und ihn fragen, aber leider hat mein Handy keinen Akku mehr. Ich war inzwischen sehr müde, konnte niemanden kontaktieren und so entschied ich mich, mit dem Zug zu fahren, die gerade da war, egal wohin er ging. Zum Glück war es der richtige. Jetzt dauerte es noch etwa 5 Stunden, bis ich in Osnabrück angekommen bin. Im Nachhinein ist die Geschichte für mich lustig, weil das Ziel und die Zugnummer eigentlich auf dem Zug standen. Aber einem Neuling in Deutschland, der noch keine Erfahrungen im Umgang mit modernen Verkehrsmitteln hat, kann das ja mal passieren. Nach meiner Ankunft in Osnabrück verbrachte ich dort 4 Tage mit meinen Geschwistern. Danach reiste ich weiter nach Rostock, weil dort bereits meine Sprachkurse gebucht waren. Dort bin ich vorübergehend in einem Zimmer von einem Verwandten geblieben, bis ich ein eigenes Zimmer gefunden habe. Also die Wohnungssuche war eine der schwierigsten Aufgaben, die ich in Deutschland zu bewältigen hatte und eine sehr lange Geschichte, bis ich endlich ein eigenes Zimmer gefunden hatte. Die Art und Weise, wie man in Deutschland nach einer Wohnung sucht und sich unmeldet, war komplett neu für mich. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man dafür beim Bürgeramt online einen Termin reserviert. Ich war sehr erleichtert, als ich das alles geschafft hatte. Als nächstes möchte ich über weitere Herausforderungen sprechen, die ich erlebt habe und die wahrscheinlich von den meisten Sucherinnen und Sucher als solche erlebt werden. Ich habe nämlich festgestellt, dass es viele Unterschiede zwischen uns, Sucherinnen und Sucher, und anderen Eingewanderten gibt. Und zwar was Lernmöglichkeiten der deutschen Sprache angeht. In Syrien war es nämlich aufgrund des Kriegs nicht einfach, gute Sprachkurse zu bekommen. Man konnte sich auch keine Online-Sprachkurse leisten, da sie im Vergleich zum Einkommen sehr teuer waren. Außerdem war es online ohnehin kaum möglich, die deutsche Sprache zu lernen, weil das Internet in Syrien so schlecht ist, dass man Videos auf YouTube zum Beispiel wegen der niedrigen Qualität nicht kontinuierlich anschauen kann. Also meine Freundinnen und Freundinnen zum Beispiel, die aus anderen Ländern kamen, hatten da weniger Probleme. Einige von ihnen haben Online-Programme zur Sprachverbesserung verwendet, also wie zum Beispiel iTalki. Während andere im Internet Sprachkurse mit deutschen Lehrerinnen belegen könnten. Wieder andere hatten das Glück, Deutschkurse im Goethe-Institut in ihrem Heimatland belegen zu können. Allerdings sind die Sucherinnen und Sucher gezwungen, Syrien zu verlassen, um Spracheprüfungen abzulegen und ein Interview in der Botschaft führen zu können. Wie Mohammed bereits vorhin über die Schwierigkeiten gesprochen hat, die wir als Sucherinnen und Sucher bei der Visa-Beantragung haben. Die eigentliche Herausforderung, also meiner Meinung nach, und das größte Hindernis für uns Eingewanderte ist die Sprache. Als soziale Wesen ist die Sprache natürlich ein grundlegendes Kommunikationsmittel in unserem Leben. Daher erzeugt das Verständnis und die Interaktion in deutscher Sprache ein inneres Gefühl der Zufriedenheit. Hier stoßen wir auf ein weiteres Problem. Als Migrantinnen und Migranten möchten wir uns in die Gesellschaft integrieren und die Sprache gut lernen. Doch wenn wir nicht gut Deutsch sprechen, haben wir kaum eine Möglichkeit, eine gute Arbeit zu finden. Durch Arbeit können wir jedoch unser Sprachniveau weiter verbessern und unsere Lebenshaltungskosten tragen. Es ist ein Teufelskreis. Wir werden nicht arbeiten können, wenn unsere Sprache nicht gut genug ist. Und unsere Sprache wird sich nicht verbessern, wenn wir nicht arbeiten und uns in die Gesellschaft einfügen. Ich zum Beispiel brauche mindestens einen Minijob, bis mein Zertifikat als Ärztin anerkannt würde und ich danach als Gynäkologin arbeiten kann. Und jetzt kann ich am Ende sagen, dass ich sehr dankbar bin, die Gelegenheit bekommen zu haben, in dieses schöne Land zu kommen. Es ist schön in seiner Sprache und Vielfalt der Menschen. Anfangs dachte ich, dass die Deutschen Einwanderer nicht mögen. Aber mit der Zeit habe ich entdeckt, dass sie sehr freundliche Menschen sind. Aber die Sprache ist die Barriere zwischen uns. Sie ist der Schlüssel, um sich erfolgreich in diesem Land integrieren zu können. Und wir brauchen Zeit und Geduld, um sie zu beherrschen. Aber es kommt mit Ausdauer und Kontinuität, inshallah. Mohammed, ich habe eine Frage an dich. Also welche Ratschläge würdest du zukünftigen Einwanderern geben, um ihre eigene Geschichte in Deutschland erfolgreich zu gestalten?
Eine legale Einwanderung nach Deutschland erfordert viel Zeit und Mühe, wie das Erlernen der Sprache und das Warten auf Termine. Doch ich habe festgestellt, dass sich das Warten und die Anstrengungen gelohnt haben. Jeder Mensch muss in jedem Schritt seines Lebens geduldig sein, um seine eigene Geschichte zu schreiben, die er künftigen Generationen erzählen kann. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du seit deiner Einkunft in Deutschland wieder genauso machen und was würdest du bleiben lassen?
Naja, das ist aber eine schwierige Frage. Ich denke, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ja, würde ich Deutschkurse und Online-Sprachkurse belegen. Außerdem wäre ich aktiver in ehrenamtlicher Arbeit. Ja, das würde ich sagen.
Dankeschön. Und damit schließen wir diese Episode. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und ihr auch die nächsten Geschichten von Our Voices verfolgt. Lasst gern ein Like oder einen Kommentar bei YouTube und Spotify da. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Arrivederci e alla prossima volta.
Mas shangane kwelizai.
Biminen bkhir u khoshi hata jarkadin.
Ambe o ameshamore.
Khoda negahdar ta bad.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Ey, litraot.
Ma salama. Narakum fil marra al qadima.
Da pobachenia, da nastupnaga razu.